Wirtschaft on Air. Hören Sie das Wirtschaftsgespräch in luftiger Höhe mit Persönlichkeiten aus der Region Basel. Exklusiv im Gondeli von der Wasserfallenbahn zu Reigoldswil. Eine Kooperation von Prime News und der Handelskammer bei der Basel, die Impulsgeberin und Stimme von der Wirtschaft in der Region.
Würden Sie den Jahresgewinn von Ihrer Firma zur Hälfte an die Mitarbeiter weitergeben? So macht es der Basler IT-Unternehmer Linus Eschbach, der Gründer von der Rheintech Solutions AG. Der 31-Jährige hat eine spannende Biografie. Ursprünglich war er als Marineoffizier auf hoher See unterwegs gewesen. Heute beschäftigt der gebürtige Deutsche aus Bayern 23 Angestellte. Sein Team beratet und unterstützt die Kunden im Gebiet von der Cybersecurity und der Netzwerksicherheit. Das Ziel ist nicht unbescheiden. Der Linus Eschbach will in ein paar Jahren zum führenden Anbieter in diesem Bereich gehören. Was treibt ihn an? Was versteht er unter guter Mitarbeiterführung? Und was unter Nachhaltigkeit? Wie gut ist die Region Basel aufgestellt, wenn es um die Informatik geht? Über das reden wir im Wirtschaft on Air. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Wirtschaft on Air, direkt aus einem Gondeli von der Wasserfallenbahn. Mein Name ist Christian Keller und mir gegenüber sitzt heute der Linus Eschbach, Gründer und CEO von der Firma Rheintech. Ganz herzlich willkommen.
Merci vielmals für die Einladung.
Meine Frage zuerst wie immer, was ist das für eine Firma Rheintech und wer sind Sie? Mhm.
Die Rheintech ist eine auf IT-Security spezialisierte Firma. Wir sind ursprünglich gekommen aus dem Netzwerk-Security-Bereich, haben mittlerweile 27 Mitarbeiter und mittlerweile auch eine zweite Sparte, die sich auf Mechatronik im Bereich der Prozessorfertigung im Kontext von Entwicklung spezialisiert hat.
Das klingt jetzt sehr technisch, ja. Wenn man Sie sieht, wie Sie da sitzen, ein junger Mann. Sie haben gesagt, wie viele Angestellte?
27 jetzt, ja.
Das ist bemerkenswert, herzliche Gratulation, das schafft nicht jeder einfach so. Wer sind Sie?
Ich bin ursprünglich aus Bayern. Ich komme ich aus einer ganz anderen Branche. Ich war früher mal Seemann, also ich habe Seefahrt und Nautik studiert. Das habe ich in Norddeutschland, in Bremen gemacht, in der Nähe von Bremen, in einem sehr kleinen Dorf namens Elsfleth. Und bin dann aber aufgrund der, sagen wir, wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die der Beruf mit sich bringt und der schwierigen Aussicht für die Zukunft irgendwann umgeschwenkt und habe mich entschieden, nochmal einen zweiten technischen Studiengang zu machen und habe dann letztendlich IT-Sicherheit studiert. Und genau, und bin dann in die Schweiz gekommen irgendwann und habe dort eigentlich noch während des Studiums die Firma gegründet.
Ich würde gerne auf das noch später sprechen kommen, auf Ihre Biografie. Wir reden heute über ein Thema, das ja eigentlich sehr oft in den Schlagzeilen kommt, auch immer wieder von den Behörden betont wird. Cybersecurity, KMUs, Firmen, die sich schützen sollten gegen Hackerangriffe, weil sie verletzlich sind. Können wir mittlerweile davon ausgehen, dass die Firmen sich bewusst sind, was für Gefahren da lauern?
Also ich denke, gerade im Kontext von der immer fortschreitenden Digitalisierung, die auch Corona sehr stark getrieben hat und jetzt auch sehr akut im Kontext der Ukraine-Krise, wo Cyberangriffe zwischen Osten und Westen einfach zugenommen haben, oder? Denke ich, ist das gerade auch in den Nachrichten und in den Medien sehr stark betont worden und von daher eigentlich schon mittlerweile sehr stark auch angekommen am Markt und in den Köpfen der Leute und auch der Unternehmer. Ich denke, ist es wahrscheinlich etwas, wo man nicht direkt den Mehrwert draus sieht, weil man denkt, es funktioniert ja auch ohne. Allerdings haben auch empirisch in der letzten Zeit natürlich verschiedene Vorfälle, die einfach eingetreten sind in Unternehmen, auch in der Schweiz, auch bei großen Unternehmen, glaube ich, die Aufmerksamkeit schon drauf gelenkt.
Wie oft hören Sie den Satz, ich hätte nie gedacht, dass es mich so treffen
könnte? Habe ich tatsächlich schon öfter gehört. Aber ja, ist ja kein Problem, dafür sind wir da.
Erzählen Sie mal, was machen Sie ganz genau, dass man das einfach versteht als Laie, wo zwar vielleicht den Mac kann bedienen kann, aber nicht hinten dran sieht?
Wir sorgen grundsätzlich dafür, dass die Netzwerke, in denen die Computer, mit denen jeder jeden Tag arbeitet, sicher sind, dass sie eine gewisse Trennung zwischen extern und intern ermöglichen und dass die Infrastruktur wie Server, auf denen ja, verschiedene IT-Infrastruktur letztendlich gehostet ist, mit abgesichert werden. Sprich, die Trennung zwischen oder die Sicherung von Unternehmenswerten und ihrer Daten im Kontext von des Internets.
Warum ist das so wichtig?
Naja, ich meine, die Unternehmensdaten sind letztendlich die wertvollsten Ressourcen, die ein Unternehmen so hat. Ich habe viele Unternehmen, die auch in technologische Entwicklungswerte die letzten Jahrzehnte letztendlich investiert haben. Und wenn diese Informationen an Externe geraten, dann ist die Entwicklungsleistung letztendlich also frei zugänglich für andere. Ja.
Also eine sehr hohe Verletzlichkeit.
Genau, ja.
Wie hoch ist die Kriminalität oder die Bedrohung tatsächlich? Also wenn man jetzt immer die Medien liest, kann man ja auch zum Eindruck kommen, ja gut, jetzt wird auch ein bisschen übertrieben.
Ich denke tatsächlich, sie ist gerade in den letzten Jahren sehr stark gestiegen. Ich kann ein kleines Beispiel geben. Es ist jetzt, ich hab eine gute Freundin aus Basel, oder? Die ist selbstständig, die hat betreibt einen eigenen Webserver und ich habe ihr mehrfach angeboten. Ich helfe ihr, oder? Jetzt nicht gegen Geld, einfach weil es ist noch eine kleine Firma. Und sie hat es immer als unnötig gesehen und mittlerweile wurde sie jetzt zweimal gehackt, also der Webserver, oder? Und jetzt gestern hat sie mir geschrieben, ich darf.
Ist das bei Ihnen der Normalfall, dass Sie Kunden so bekommen?
Nee. Also das ist tatsächlich die Ausnahme. Normalerweise agieren Kunden schon auch proaktiv.
Und können Sie es mal sagen, die Hacker, die jetzt bei Ihrer Kollegin gehackt haben, mit welchem Interesse sind die vorgegangen? Ist das eine organisierte Kriminalität dahinter oder ist das irgendjemand, der das lustig gefunden hat?
Sowohl als auch, also nicht organisierte Kriminalität, sondern tatsächlich jemand, der es einfach lustig gefunden hat. Das waren beide Male automatisierte Angriffe, die einfach zur Diffamierung letztendlich verursacht oder gesorgt haben.
Wie schaffen Sie es mitzuhalten mit diesen ganzen Entwicklungen? Wenn Sie jetzt den Firmen garantieren, dass sie einen Schutz haben aufgrund von ihrer Leistung, was ja sicher auch ihr Geld kostet, wie können Sie garantieren in diesem dynamischen Markt, dass Sie mit Ihrer sozusagen Innovation nachkommen? Weil so wie es ja in der Geschichte immer läuft, ist sozusagen der Täter immer voraus.
Das ist definitiv so. Es ist ein Katz-und-Maus-Spiel. Also für jeden Security-Mechanismus, den Unternehmen implementieren, werden sich Hacker wieder versuchen, einen Weg daran vorbeizufinden. Und dieses Spiel dreht sich die ganze Zeit im gleichen Kreis. Letztendlich ist der IT-Markt im Allgemeinen und gerade auch eben der IT-Sicherheitsmarkt ein sehr, sehr dynamischer, sehr schneller. Und wir haben für uns intern letztendlich entschieden, dass wir nur dann erfolgreich, auch langfristig erfolgreich sein können, wenn wir einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess integrieren. Und darum haben wir intern sogenannte Expert Groups aufgesetzt, die sich rein mit einer Technologie beschäftigen und dort immer versuchen, möglichst am Nagel der Zeit zu bleiben und letztendlich Kundeninfrastruktur nicht nur einmalig aufsetzen und stehen lassen, weil dann ist sie nach kurzer Zeit veraltet, sondern explizit auch regelmäßig reviewen, neue Features implementieren und genau versuchen, dass sie...
Aber können das Kunden überhaupt noch zahlen? Weil hochspezialisierte Leute, das ist ja teuer, also es braucht immer wieder neue Investitionen und an sich von der Wertschöpfung her, gut, man kann sagen, man wird nicht angegriffen oder man ist geschützt, aber von der Wertschöpfung her hat man eigentlich nicht viel davon.
Das ist definitiv so. IT-Sicherheit ist teuer, auch weil die Ausbildung teuer ist und sehr viel Zeit erfordert. Der Fachkräftemangel am Markt macht die ganze Situation natürlich nicht besser. Es ist ein wirklich stark ausgeprägter Arbeitnehmermarkt zurzeit. Letztendlich ist der Trick, glaube ich, liegt darin, dass man möglichst viel mit Automatisierung und mit Standards schafft. Dass man möglicherweise Standards entwickelt und die so stark automatisiert, dass man sie bei verschiedenen Kunden immer wieder gleich anwenden kann, ohne dass es dazu zum Nachteil, also letztendlich zum Vorteil des Kunden führt.
Wenn aber ein Täter oder ein Angreifer bemeint, dass er den gehackt hat, kann er es gerade bei allen machen?
Das ist ein Mechanismus, der sehr oft funktioniert. Also es finden Sie eine Schwachstelle in der Software beim einen Kunden und der andere Kunde hat die gleiche Software im Einsatz, dann auch dort, ja.
Können Sie da noch Einblick geben, wie oft passiert es, dass bei Ihren Kunden Angriff stattfinden, wo Sie abwehren können?
Tatsächlich regelmäßig. Also Angriffe, dass sie stattfinden, das kann man am laufenden Band beobachten. Das sind automatisierte Angriffe aus dem Internet. Da sehen Sie einfach, da greifen irgendwelche bösartigen IP-Adressen, von denen man schon weiß, dass sie letztendlich bösartig sind, am laufenden Band auf Infrastruktur zu. Letztendlich aber 99,9% sind normalerweise, werden automatisiert abgefangen und ansonsten gibt es Mechanismen, um ein mögliches Eindringen zu erkennen und danach entsprechend zu mitigieren.
Jetzt geht es in dieser Sendung Wirtschaft on Air, wie es heißt, um Wirtschaft, es geht auch um Politik und das Zusammenleben. Und Sie haben jetzt einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, auch mit dem Fachkräftemangel. Das ist ja in vielen Branchen zu hören. Wie erleben Sie die Situation in der Region Basel?
Die Region Basel, glaube ich, hat einen strukturellen Vorteil, weil sie letztendlich sehr nah an Frankreich und Deutschland sitzt und weil ich den Eindruck habe, das zieht eben gerade auch ausländische Fachkräfte hierher, was letztendlich dann ein Vorteil ist, oder? Grundsätzlich ist der Markt aber trotzdem sehr schwer zu erfüllen und ich denke, man muss sehr stark in Ausbildung auch investieren und schauen, dass die künftigen IT-Security-Experten auch in dem Ausmaß ausgebildet werden, wie sie aktuell benötigt werden.
Für mich stellen sich da mehrere Fragen. Meine erste ist, finden Sie Leute in der Region, die Ihre Anforderungen können erfüllen können?
Ja, also wir finden sie und letztendlich kommt es nicht darauf an, perfekt ausgebildet zu sein. Wir intern investieren sehr viel Zeit in Ausbildung auch von Fachkräften. Wir haben auch beispielsweise unser Head of Engineering ist eigentlich Elektrotechniker, aber war schon immer kryptografieaffin und das hat ein bisschen gedauert, oder? Wir haben da 6 Monate Ausbildung investiert, aber der konnte danach, also ist eine hervorragende Fachkraft auch,
ja. Ja, aber wenn Sie jetzt gesagt haben, wir haben einen Fachkräftemangel, gleichzeitig finden Sie Leute, dann...
Ja, ich glaube, dass wir einen kleinen Vorteil haben, weil wir eine sehr kleine Firma sind, die letztendlich sehr viel Wert auf das Mitarbeiterwohl legt und wir bieten auch ein paar Gimmicks mit an. Wir haben letztendlich ein Büro mit Tischtennisplatte, mit PlayStation. Die Leute fühlen sich, glaube ich, auch durch die flachen Hierarchien und auch die sehr familiär strukturierte Firma recht wohl. Und ein Augenmerk, wo das ich noch geschaffen habe, ist, dass wir letztendlich ein relativ innovatives Gewinnbeteiligungskonzept bieten, was letztendlich besagt, dass 50% des Unternehmensgewinns am Ende des Jahres an die Mitarbeiter ausgeschüttet werden, entsprechend eines Verteilungsschlüssels, den die Mitarbeiter selbst bestimmen durften.
50%?
50%, ja.
Das ist fast schon sozialistisch.
Kann man so sehen, ja.
Mühen Sie das machen, weil Sie sonst niemanden finden?
Ich glaube nicht, aber ich finde es auch fair in dem Kontext, dass ich der Meinung bin, dass es wichtig ist, dass sich Mitarbeiter mit ihrer Firma identifizieren können sollen. Und ich habe auch die vorangegangenen Beiträge von Ihnen gehört. Und dort ist zum Beispiel das Thema aufgekommen, das ist ja auch das Thema ein bisschen, wie Wirtschaft und Politik wieder näher zusammenrücken können. Und ich denke, auch in Ansprache an die Konzernverantwortungsinitiative, die es gab, man sollte vielleicht Bürger und Betriebe oder Unternehmen nicht als separate Entitäten betrachten, sondern letztendlich sehen, dass Bürger ja bei Unternehmen arbeiten und eigentlich zusammengehören. Und ich finde es wichtig, dass sich der Mitarbeiter mit der Firma in einer Art und Weise identifizieren kann, dass er es nicht als etwas anderes sieht, sondern sich als Teil davon betrachtet. Und ich glaube, das würde sehr viel des Abstands und dieser Diskussion zwischen Wirtschaft und Politik auch verringern.
Das ist ganz ein spannender Punkt. Ist das für Sie jetzt so ein Grundsatz, was Sie gerade formuliert haben, wo Sie vielleicht auch stört bei anderen Unternehmen, wo Sie so aus den Medien kennen oder sonst auch von Mitarbeitern, die zu Ihnen wechseln?
Definitiv. Also zu uns wechseln auch tatsächlich viele Mitarbeiter, weil sie sich mit anderen Unternehmen, wo sie vielleicht früher gearbeitet haben, nicht so stark identifizieren können und einfach von außen das Konzept sehen und das so gut finden oder so auch erstrebenswert, dass sie dann letztendlich zu uns kommen.
Ja. Es ist jetzt gerade ein bisschen lauter, weil wir oben angekommen sind auf der Bergstation. Das heisst, wir sind bereits an der Hälfte. Nur, dass wir noch alle Themen hier durchbekommen. Ich würde aber gerne noch bei diesem Punkt ein bisschen bleiben. Man hat so ein bisschen einmal den Eindruck, die Negativstimmung, die entsteht vor allem deshalb, weil die Leute das Vertrauen verlieren in Firmen oder vielleicht auch in Firmenverantwortliche. Sei es wegen dem hohen Lohn, wo man findet, das ist nicht im Verhältnis, oder wegen dem schlechten Vorbild. Sie haben vorher, das ist ein interessantes Wort, familiär verwendet. Hat das Sie damit zu tun?
Definitiv. Ich habe vielleicht ein bisschen andere Vorstellung von der Tätigkeit eines Vorgesetzten. Für mich ist zum Beispiel der Vorgesetzte eigentlich dazu da, um seinen Angestellten oder seinem Team zu dienen und zu ermöglichen, dass die ihm Folge leisten, die Aufgaben erfüllen können, denen sie zugewiesen sind. Und ich glaube, dass es ein konservatives Bild eher berücksichtigt, von wegen der Angestellte muss dem Vorgesetzten dienen. Ich sehe es aber genau andersrum. Für mich sind die besten Offiziere die es nicht machen, weil sie den Job gut finden oder unbedingt die Reputation des Vorgesetzten haben wollen, sondern weil sie denken, dass sie den größten Beitrag an dieser Position für den Rest des Teams bringen können.
Als ich in Militär die Offiziersschule gemacht habe, ist jeden Tag die gleiche Botschaft gesehen. Meinet nicht, ihr müsst wegen dem Rang führen, sondern seid ein Vorbild.
Genau.
Sie haben ja schon ein bisschen erwähnt am Anfang von der Biografie her, Sie haben einmal auf See geschafft. Kommt das jetzt von dort, dass Sie das dort gelernt haben, die Inspiration, die Sie in Ihrem Unternehmen als Philosophie umsetzen?
Ich denke schon, ja. Ich habe tatsächlich auf See die Erfahrung gemacht, dass die guten Offiziere, denen intrinsisch und freiwillig gefolgt wurde und wo die Matrosen letztendlich ihr Bestes gegeben haben, um die Aufgaben zu erfüllen, waren immer diejenigen, die Opferbereitschaft auch gegenüber ihrer Untergebenen letztendlich hatten. Und dass genau diese Verhaltensweise dazu führt, dass das Team auch bereit und gerne viel Leistung bringt und sich einsetzt und mit dem Unternehmen entsprechend auch identifizieren kann und es einen großen Teamzusammenhalt gibt.
Sie sagen, das Team bringt viel Leistung. Da ist meine Frage an Sie. Man hat einmal den Eindruck, wenn man dann so hört, eben so eine Art Google-Büro, wie Sie es beschrieben haben, mit der Tischtennisplatte, dann wahrscheinlich auch Teilzeit arbeiten und andere Vorteile. Da frage ich mich, schafft denn noch jemand überhaupt?
Gute Frage, ja, das könnte man meinen. Tatsächlich schon, ja. Also durch das, dass wir ein Startup sind, wir müssen alles neu erfinden. Und wir haben natürlich auch die letzten 2 Jahre ein sehr, sehr starkes Wachstum hingelegt. Das erfordert einfach, dass jeder wirklich auch ein bisschen mehr gibt. Und das funktioniert aber bei uns dankenswerterweise sehr gut.
Sie sagen, Sie haben ein Leistungsniveau, das sehr, sehr hoch ist, weil Sie solche Arbeitsverhältnisse geschaffen haben.
Ich denke, ja.
Oder zahlen Sie einfach exorbitante Löhne?
Tatsächlich bezahlen wir auch sehr gut. Ich denke, das ist definitiv auch eine Motivation und natürlich die Gewinnbeteiligung. Jeder Mitarbeiter weiß, wenn am Ende des Jahres die Gewinnzahlen gut sind, dann kommt es auch für ihn gut raus, oder? Und von daher ist das selbstverständlich auch ein Motivationsfaktor, wovon ich ganz stark ausgehe.
Reden wir ein bisschen über den Wirtschaftsstandort Basel. Wir haben ja sehr starke Life Science und gerade die Handelskammer tut ja sehr stark jetzt Digitalisierungsoffensive fordern. Jetzt, Sie sind in Basel, Sie könnten ja eigentlich gerade so gut auch in Zürich sein. Viele IT-Firmen sind in Zürich. Wie qualifizieren Sie den Wirtschaftsstandort Basel, wenn es um Digitalisierung geht? Wo stehen wir da?
Ich würde sagen, keinesfalls schlecht. Ich denke, gerade durch die großen Konzerne, die auch hier ansässig sind, zieht es natürlich auch entsprechend qualifizierte und professionelle Subunternehmer mit ein. Das bedeutet jetzt vom, ich weiß nicht, Maschinenlieferanten, der gegebenenfalls Fertigungsstraßen baut, bis hin eben zum IT-Dienstleister, wie wir es sind, der dort gegebenenfalls auch seine Dienstleistung erbringt, aber eben nur dann, wenn er auch entsprechend professionell und kompetent ist. Und ich denke, dass das Zusammenspiel zwischen den Großen und den Kleinen durchaus eine sehr gute Situation für Basel darstellt.
Wo sehen Sie Handlungsbedarf?
Ich denke, gerade KMUs sind eigentlich ein sehr wichtiger Bestandteil von einer Volkswirtschaft. Gerade in Deutschland hat man das gesehen, da gibt es im Süden Deutschlands, in Baden-Württemberg und Bayern, sehr viele Hidden Champions. Ich glaube, es sind 70, 80% der der Hidden Champions in Deutschland sitzen tatsächlich in den zwei Bundesländern. Das sind teilweise kleine, familienbetriebene Unternehmen, die aber Weltmarktführer in einem Spezialsektor sind. Ich denke, klar ist es wichtig, die großen Konzerne zu unterstützen und zu schauen, dass die auf dem Weltmarkt bestehen können und entsprechend auch ihren Beitrag innerhalb der Volkswirtschaft bringen. Ich denke aber auch, dass die KMUs sehr stark Beitrag bringen können, gerade dann, wenn sie spezialisiert sind auf Nischenthemen, was einer Volkswirtschaft dann am Ende einen großen Vorteil bringt, wenn sie sich am internationalen Markt dort positionieren können mit. Und ich denke, dass vielleicht das Bewusstsein gerade für so kleinere Unternehmen mit dem Potenzial, Hidden Champion zu werden, noch nicht ganz so stark da ist.
Ja, also die Schweiz ist ja eigentlich ein Land der KMU, genau für so kleine Wunder. Man lernt immer wieder KMU kennen, wo man irgendwie denkt, dass man noch nie gehört hat. Und wie Sie gesagt haben, feststellt, dass sie in irgendeiner Branche zu den absoluten Spitzenunternehmen gehören, aber sehr klein sind, sehr unauffällig, sehr bescheiden. Sie sagen also, man müsste den Fokus, das Rampenlicht, mehr noch auf so kleine Firmen richten. Sie sind ja auch so eine kleine Firma, wenn man so sagen darf, ja, damit die mehr Wertschätzung bekommen. Auch in der Politik vielleicht.
Durchaus. Also mir geht es jetzt nicht um Wertschätzung, sondern tatsächlich einfach nur um Förderung. Dass man auch sagt, man baut Strukturen und Prozesse auf, die solche Unternehmen Wachstum ermöglichen und letztendlich vielleicht auch mal die Möglichkeit, Investitionen in einem Bereich zu tätigen, was sie sich organisch nicht alleine leisten können.
Also das sagen Sie eigentlich, dass der Staat sich dort auch konkret engagieren
sollte? Ich bin ein Freund der freien Marktwirtschaft. Ich glaube, dass also staatliche Subventionen halte ich vielleicht an manchen Stellen für sinnvoll und gegeben, aber jetzt vielleicht am Technologiesektor nicht, weil da muss man letztendlich bestehen gegen den internationalen Markt. Was ich mir aber wünschen würde, ist zum Beispiel, dass man vielleicht eine Möglichkeit schafft mit einer Garantie, dass solche kleinen Unternehmen wie wir jetzt einfacher an Kredite zum Beispiel kämen, um Investitionen tätigen zu können. Das ist tatsächlich bei uns zum Beispiel ein Problem.
Es ist ein Problem in Ihrer Branche. So eine boomende Branche hat mir an Kredit zu kommen. Ich habe immer das Gefühl, gerade die Medienbranche ist schwierig, an Kredit zu kommen.
Wir sind immer noch ein Startup und existieren seit 2 Jahren. Ne? Das ist natürlich ein gewisser, also da ist noch nicht genug Vertrauen da, auch wenn das Potenzial und natürlich die Branche letztendlich eigentlich eine sehr zukunftsträchtige Ausrichtung haben.
Dann sagen Sie, der Spirit müsste sich noch ein bisschen ändern. Also die Winner-Mentalität oder also das Risiko oder die Bereitschaft, auch mal an jemanden zu glauben, finden Sie, ist zu viel Zurückhaltung in der Region?
Ich bin mir nicht sicher, ob ich das so wahrnehme oder ob das so ist, aber ich denke halt, ich meine, ich komme aus Bayern, oder? Hier in der Schweiz, denke ich, ist man halt doch noch recht risikobewusst und gegebenenfalls schmälert es manchmal das Potenzial auszuschöpfen, das kleinere KMUs jetzt hier hätten. Ja.
Also nur, dass ich es richtig verstanden, könnte das zum Beispiel bedeuten, dass Sie, wenn Sie jetzt den nächsten Schritt machen wollen, da nicht weiterkommen, weil Sie keinen Kredit bekommen, aber in Bayern dann zum Beispiel das möglich wäre und damit sich von da verabschieden?
Nein, auf keinesfalls. Ich bin gerne in der Schweiz und ich sehe die Schweiz als einen der besten den besten Wirtschaftsstandort in Europa.
Was macht's aus?
Also grundsätzlich einmal denke ich, dass die Schweiz durch ihren hohen Bildungsstandard und ich glaube auch ein bisschen durch das Militär und die Werte und die Tugenden, die dort den Menschen mitgegeben werden, einen kulturellen Vorsprung hat.
Das hätte noch nie jetzt jemand gesagt, das Militär. Wie meinen Sie das?
Also ich sehe, ohne dass ich jetzt Militarist wäre, sehe ich das Militär als einen durchaus Bildungsträger im System. Ich stelle das immer wieder fest bei uns intern. Wir haben auch Offiziere, die bei uns arbeiten, oder, aus dem Militär. Und die bringen einfach ein riesiges Maß an Organisation, Struktur und auch Disziplin mit. Und das ist etwas, wovon das Unternehmen auch sehr viel wertschöpfen kann und einen riesen Vorteil hat, ja.
Das hört man doch gern, wenn man selber Militär gemacht hat. Weil sonst hört man immer das Gegenteil. Das brauche ich nicht, das sei nicht nötig. Das sei sozusagen Vergangenheit. Wir sehen ja aktuell in anderen Ländern, dass es vielleicht doch noch eine Armee braucht. Woher nehmen Sie, um noch ein bisschen über Ihre Person zu reden, die Energie, die Kraft, dass Sie jeden Tag bereit sind, mit Ihren Mitarbeitern wieder loszuziehen, das Risiko auf sich zu nehmen und die Leute zu führen und eine Strategie zu entwickeln?
Also ich glaube grundsätzlich, ich bin einfach Stereotyp Schlittenhund, ich laufe einfach gern. Und natürlich bin ich auch, der Großteil der Firma sind letztendlich Freunde. Ich bin fast mit jedem in der Firma befreundet, auch wenn sie jetzt langsam so groß wird, dass es langsam unüberschaubar wird. Aber letztendlich, ich gehe gern in die Arbeit, auch wenn es sehr viel ist manchmal. Und das Gesamtsituation ist einfach wie ein familiärer Betrieb, wo man gemeinsam an einer Problemlösung arbeitet, sich auf den anderen verlassen kann und das macht einfach Spaß. Ja.
Aber die Verantwortung lastet auf Ihren Schultern?
Letztendlich ja. Letztendlich ja.
Kommen Sie aus einer Familie, wo das völlig normal war? Eine Unternehmensfamilie oder sind Sie dort Ausnahmen?
Tatsächlich gab es auch schon Unternehmer vorher in der Familie. Auch ich bin jetzt in vierter oder fünfter Generation. Ja. Aber komplett andere Branche.
Wie oft kommen Sie, gerade wenn Sie so eine Firma haben, wo Sie ja noch nicht Abteilungen haben, Personalabteilung und so weiter, alles, was einem dem Schluss eigentlich entlastet, wie oft kommen Sie auch einen Anschlag und wie oft haben Sie schon gesagt, hey, eigentlich habe ich auch eine Familie vielleicht oder Freizeit? Also da auch nochmal die Frage, ja, dass man das auf sich nimmt, ist ja nicht einfach selbstverständlich.
Das ist so. Ich habe das auch. Es gibt Tage, da denke ich mir, mein Gott, jetzt wird es wirklich schwierig und da ist man dann an seiner definitiven Belastungsgrenze, wenn man nach 16 Stunden merkt, okay, es bräuchte noch mal so lange Zeit, um den Tag abzuschließen. Mhm. Letztendlich, ich glaube, also mein Vorgehen ist einfach immer weitermachen.
Haben Sie ein Ziel, wo Ihre Firma soll ankommen?
Ja, ich würde gerne zusammen mit den anderen größer auf Netzwerksicherheit spezialisierte Anbieter in der deutschsprachigen Schweiz werden.
Was heißt das für Laie, wenn Sie das könnten erklären?
Das heißt letztendlich, dass wir der Hauptanbieter für Netzwerksicherheit in der deutschsprachigen Schweiz wären.
Also Sie möchten den Markt wirklich erobern? Ja. Haben da konkrete Ziele? Wie groß werden Sie eine Firma, die das anbekommt? Und was müssen Sie für das alles machen, dass Sie das schaffen?
Also so groß wie so eine Firma wäre, ich denke ein paar hundert Mitarbeiter, oder? Letztendlich der Markt wächst auch noch. Aktuell ist es wirklich so, dass man sich auch mit anderen Unternehmen keine Marktanteile wegnimmt, weil der Markt einfach groß genug ist, als dass alle wachsen könnten.
Das habe ich Sie auch noch mal gefragt, oder? Das habe ich es richtig verstanden. Der Markt, der ist extrem dynamisch und er wächst, weil immer mehr Firmen erkennen, dass sie auch dabei sind. Das ist richtig, verstehe ich das richtig?
Ja, das ist so, ja. Also letztendlich dadurch, dass der Markt so stark wächst und dass er auch letztendlich noch ein großes Potenzial hat, zieht es natürlich viele an. Aber ich bin halt der Meinung, dass man durch Spezialisierung und Fokus durchaus einen Wettbewerbsvorteil hat, den ich auf die Art auch versuche auszuspielen.
Sehr spannend. Können Sie uns noch zum Schluss ein bisschen einen Einblick geben? Das Thema Nachhaltigkeit ist ja auch in aller Munde. Aus Ihrer Sicht, in Ihrer Branche, was ist Ihr Beitrag an die Nachhaltigkeit oder wie sehen Sie den Punkt?
Also grundsätzlich denke ich, ist eins der größten Faktoren überhaupt für die Menschheitsgeschichte im Allgemeinen, oder? Stephen Hawking hat ja vor 10 Jahren schon gesagt, die Menschheit muss in 80 Jahren den Planeten verlassen oder sie stirbt aus. Keiner weiß, ob das so eintreten wird, aber letztendlich ist die IT-Branche auch einer der größten Energieverbraucher und ich denke, man sollte vielleicht versuchen, auch durch Effizienzsteigerung und Effektivität auch dort gewisse Einsparungen zu treffen, wobei das aktuell schwierig ist, glaube ich, mit der Entwicklung. Ja.
Wieso? Ist doch eine innovative Branche?
Ja, weil die Digitalisierung geht noch weiter, der Markt wird noch weiter wachsen und letztendlich, es geht schon alles in die Richtung Cloud und Infrastructure as a Service und es sind schon viele Konzepte da und trotzdem ist der Energieverbrauch hoch.
Es ist auch ehrlich, wenn man mal kein Konzept hat. Ja. Herr Eschbach, wir sind am Ende von dem Gespräch. Ist sehr interessant gewesen. Vielen Dank, dass Sie uns den Einblick gegeben haben in Ihre Gedanken und in Ihre Firma. Weiterhin viel Erfolg beim Ziel, durch den Markt zu erobern. Herzlichen Dank.
Allerbesten Dank an Sie, Herr Keller.
Dankeschön. Das war es gesehen von der Ausgabe von Wirtschaft und Air. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ihr könnt den Podcast selbstverständlich auf allen gängigen Podcast-Kanälen kostenlos abonnieren. Auch das nächste Mal haben wir einen ganz spannenden Gast. Es würde mich freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert, diese Sendung. Mehr fürs Interesse und auf Wiederhören.
Wirtschaft on Air, hören Sie das Wirtschaftsgespräch in luftiger Höhe mit Persönlichkeiten aus der Region Basel. Exklusiv im Gondeli von der Wasserfallenbahn zu Reigoldswil. Eine Kooperation von Prime News und der Handelskammer bei der Basel, die Impulsgeberin und Stimme von der Wirtschaft in der Region.